Heute mit Markus Latour. Die Adventszeit ist die Zeit des In-sich-Gehens vor Weihnachten, heißt es. Da könnte man denken, vielleicht auch die Zeit zur Selbstkritik. Wir sprechen in den kommenden 25 Minuten unter anderem über Kirchen, die ihre eigene Vergangenheit aufarbeiten und darüber, warum der Einzelne auch zu viel Selbstkritik üben kann, was im schlimmsten Fall mit psychischen Problemen endet. Aber erst wollen wir kurz reinhören in das, was führende Politiker, Journalisten und andere Personen des öffentlichen Lebens ungefähr vor einem Jahr um diese Zeit gesagt haben.
Dazu, glaube ich, ist es wichtig, dass man eine klare Botschaft sendet den Ungeimpften. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben.
Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown.
Denn momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das Zweidrittel der Geimpften bestimmen.
Also Ungeimpfte sollen nach unserer Verordnung gar nicht feiern. Die dürfen sich eigentlich nur mit Ungeimpften treffen im eigenen Hausstand.
Diejenigen, die sich aus lauter, ja warum, vorbehalten, weil sie Corona leugnen, weil sie notorische Impfgegner sind, nicht impfen lassen, muss man sagen, okay, aber dann nehmt ihr hier am öffentlichen Leben nicht mehr teil.
Ungeimpfte aus der Gesellschaft ausschließen. Tja, das war noch vor nicht allzu langer Zeit eine Aussage, die plötzlich im Bereich des Sagbaren lag. Mittlerweile wissen wir, Menschen ohne Corona-Schutzimpfung sind nicht ansteckender als die Geimpften. Doch wie gehen wir Journalisten mit der unangenehmen Wahrheit um, dass Millionen Menschen in Deutschland zu Aussätzigen erklärt und vom öffentlichen Leben ausgeschlossen wurden, obwohl sie keine erhöhte Gefahr für andere darstellten? Tragen nicht auch wir eine Verantwortung? Zeit für Selbstkritik findet auch der Journalist André Reisin. Er hat in diesem Zusammenhang vor kurzem bei Twitter geschrieben, es tut mir leid. Ich habe ihn in unserem Gespräch zuerst gefragt, was genau ihm leid tut.
Also ich habe einen Artikel verlinkt dabei von einer Kollegin vom Mitteldeutschen Rundfunk, die für mich nochmal sehr detailliert aufgeschrieben hat, warum das Versprechen gewissermaßen, das es ursprünglich gab, oder sagen wir mal lieber die Hoffnung, dass die Impfungen halt auch vor Ansteckungen schützen würden, dass sich die ja so nicht erfüllt hat und warum darüber aber ein Maßnahmenkatalog gegen die Ungeimpften ausgebreitet wurde, der so einfach nicht rechtens sein kann im Nachhinein. Und das habe ich gelesen und ich weiß auch, dass es an dem Artikel auch ein bisschen Kritik gibt, weil sie vielleicht auch nicht alles immer 100% richtig dargestellt hat, aber nichtsdestoweniger glaube ich, dass es sehr wichtig ist, darüber zu sprechen. Und da habe ich halt gedacht, okay, ich habe halt auch, glaube ich, sehr viel Unmut gegen die Ungeimpften geäußert und das tut mir halt im Nachhinein leid, weil ich halt glaube, dass diese Verantwortung, die denen vor gut einem Jahr dann quasi irgendwann alleine zugeschoben worden ist für die Pandemie, dass das nicht in Ordnung war.
Ja, das ging mir einigermaßen ähnlich, wobei ich jetzt weniger so Unmut über Ungeimpfte zumindest öffentlich geäußert habe, aber ich habe natürlich auch meine Gedanken gehabt und ich frage mich jetzt im Nachhinein, hätte man nicht oder hätte ich nicht vielleicht was sagen müssen, als eben solche Zitate kamen, wie von den Politikern und von Journalisten, was wir gerade gehört haben. Also das war ja schon eine klare ausgrenzende, klare Diffamierung auch von der Bevölkerungsgruppe. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, was hätte ich denn anders machen können? Warum habe ich denn geschwiegen? Warum haben so viele andere Kolleginnen und Kollegen denn geschwiegen angesichts dieser Rhetorik, die ja doch zum Teil grenzüberschreitend war?
Naja, ich sag's mal so, also bei mir ist es so, dass ich eben schon glaube, dass ich mich auch, also zumindest auf Twitter auf jeden Fall, auch öffentlich geäußert habe und ich habe das auch nicht im Nachhinein alles gelöscht, so was jetzt zum Teil, glaube ich, andere machen und das finde ich ist dann halt auch so eine gewisse Unehrlichkeit, die gerade sich dann eben auch fortsetzt. Und zu der Frage, glaube ich, dass man eben schon die gesellschaftliche Situation insgesamt sehen muss. Alle waren furchtbar genervt und am Ende mit dieser Pandemie schon, auch vor einem Jahr. Die Kräfte waren sehr aufgezehrt und man hatte auf der anderen Seite eine sehr lautstarke Minderheit, die auf der Straße war, die auch den Staat, die Demokratie und vieles andere abgelehnt hat, jedenfalls in Teilen und auch zumindest in den ostdeutschen Bundesländern auch durchaus gewalttätige Demonstrationen angezettelt hat. Und da hat man sich, glaube ich, so ermächtigt gefühlt, dann auch seinerseits in der Rhetorik, in den Maßnahmen einfach nochmal drei Gänge hochzuschalten und zu sagen, so, mit denen müssen wir jetzt eigentlich umgehen wie mit Extremisten. Das Problem ist halt, dass eben von den Leuten, die ungeimpft waren, wenn man jetzt mal die Kinder und so abzieht, dass wir da halt nicht, das ist eben nicht die gleiche Gruppe, die auf der Straße war, sondern die ist halt viel, viel größer. Die ist halt millionenfach größer und da, also nicht millionenfach größer, aber das sind halt Millionen und auf der Straße waren halt eben, je nachdem, bei den größten Demos halt ein paar Zehntausend. Und ich glaube, das hat halt dazu geführt, dass man eben so diesen Impuls hatte, zu sagen, auf die können wir jetzt halt auch richtig einschlagen. Und ich glaube aber eben, dass es da zu weit ging und dass eben so Sachen wie, die dürfen nicht mehr Weihnachten feiern und so, das geht halt schon in eine menschenverachtende Richtung und das ist eigentlich was in einer freiheitlichen Demokratie von Spitzenpolitikern und dann auch von Multiplikatoren wie Journalisten so nicht geäußert werden sollte. So, und dann muss man halt gucken, wie man jetzt mit Leuten, denen da vielleicht auch einfach, oder nicht nur vielleicht, sondern denen auch zu Unrecht einfach letztlich in ihrer Wahrnehmung Unrecht widerfahren ist, wie man da solche Spaltungen beziehungsweise auch Traumata, wenn ich das mal so sagen darf, ich glaube, dass die Corona-Pandemie insgesamt schon ein gesellschaftliches Trauma ist, wie man das halt überwinden kann. Und das geht dann auch sicherlich nur im Dialog.
Nun wurde ja von verschiedenen Seiten gesagt, dass zu dem Zeitpunkt, als diese 2G- und 3G-Regeln eingeführt wurden und die Unterscheidung zwischen Ungeimpften und Geimpften, hatte man ja Gründe auf wissenschaftlicher Basis, so wurde es damals gesagt, zu glauben, dass diese Impfung sehr gut vor Ansteckung schützt und dass eben diejenigen, die sich nicht impfen lassen, damit auch mitschuldig sind am Weiterlaufen der Pandemie. Aber das hat sich im Nachhinein als nicht richtig herausgestellt. Also kann man sich denn wirklich darauf berufen, irgendwie darauf zurückziehen, zu sagen, naja, wir wussten es ja nicht anders in dem Moment?
Naja, zum Teil schon, glaube ich. Also ich glaube, man kann sich an der Stelle darauf berufen, zum Beispiel im März 2020, wo einfach unklar war, was passiert, wo es einen unmittelbaren Zwang zur Gefahrenabwehr gab, um, sage ich jetzt mal, die berühmten Bilder von Bergamo zu vermeiden. Obwohl, natürlich kann man da auch immer fragen, ja, aber wäre unser Gesundheitssystem nicht anders als aufgestellt als in Bergamo? Das lasse ich jetzt mal alles außen vor. Aber ich glaube, es gibt diese Momente. Es gibt diese Momente, wo das Primat des Handelns, das Primat der Politik auch liegt. Aber die Frage ist halt, wie lange hält dieser Zustand an? Spätestens dann, wenn ich schon weiß, dass bestimmte Dinge sich nicht so entwickelt haben in der Vergangenheit, wie ich sie prognostiziert habe. Also ich bin da auch sehr gerne bei diesen Modellen, die immer prophezeit haben, wie sich die Zahlen entwickeln würden, die zum Teil hanebüchen daneben lagen. Nicht immer, aber zum Teil. Das muss man halt auch sagen. Dann kann man nicht immer wieder sagen, ja, aber das Modell sagt, wenn wir jetzt nicht alles dicht machen, dann passiert das und das. Davon ist man ja irgendwann auch abgewichen, da hat man dann ja auch gelernt. Und hier ist es halt so, dass, glaube ich, einfach an diesen so vorläufigen Ergebnissen, an diesen Begleitstudien zur Zulassung und so weiter, wahrscheinlich einfach mehr Zweifel angebracht gewesen wären, wie das langfristig sich entwickeln würde. Und ich glaube, dass diese Korrekturen da viel zu spät erfolgt sind und dass man noch bis weit ins Jahr hinein halt eine Impfpflicht einführen wollte, die dann im Bundestag aus meiner Sicht zu Recht und auch zum Glück gescheitert ist. Das sind so Dinge, wo ich denke, da hätte die Korrektur viel früher erfolgen müssen und die Rhetorik, die wir am Anfang gehört haben, die hätte gar nicht erfolgen dürfen.
Du sagtest eben, wir müssen irgendwie das auch ein bisschen aufarbeiten, müssen vielleicht mal schauen, was da eigentlich alles falsch gelaufen ist. Wie können wir uns denn vielleicht auch wappnen gegen künftige Krisen, wo vielleicht ähnliche Situationen entstehen können, wo plötzlich eine Bevölkerungsgruppe an den Pranger steht?
Auf der allgemeinen Ebene würde ich sagen, dass dieser mediale Herdentrieb, den es halt durchaus gibt, dieses Gruppendenken, was man auch in Redaktionen meines Erachtens immer wieder erleben kann, dass man da halt viel stärkere Zweifel dran haben muss und auch viel stärker auf die Bremse treten und halt auch diejenigen hören, und zwar zu allen Fragen, ehrlich gesagt, die halt eine abweichende, die eine Außenseitermeinung haben und gucken, wie gut sie die begründen können. Weil das ist hier einfach so ein ganz großes Problem insgesamt, dass man immer in eine Richtung rennt und dass Medien halt auch in ihren Redaktionsstrukturen ganz häufig gar nicht dafür ausgelegt sind, einen großen widersprüchlichen Diskurs zu führen, weil häufig die Zeit nicht da ist und am Ende im Prinzip die herrschende Meinung sozusagen sich irgendwie da so durchwabert, ohne dass jetzt da irgendjemand die Shots callt oder irgendwie sagt, so und so berichten wir jetzt, aber dass eben doch gesagt wird, ach komm, jetzt hier mit diesen Ungeimpften oder mit diesen Maßnahmenkritikern oder was soll denn das jetzt und da müssen wir und dann wird das ist eher so ein Gegrummel, ja. Und ich hatte das ja an anderer Stelle auch während der Pandemie, als wir zum Beispiel am ARD-Faktenfinder, der ja dann auch entsprechend umstritten war, aber auch Sachen gemacht haben, wo wir gesagt haben, für Alkoholverbote im öffentlichen Raum in Hamburg gibt es einfach keine wissenschaftliche Begründung. Das ist einfach so. Das kann man machen als Maßnahme, wenn man irgendwie insbesondere gegen Jugendliche, die draußen Alkohol konsumieren, irgendwie schießen will, weil man die jetzt irgendwie für besonders gefährdend hält. Aber das ist einfach reine autoritäre Ordnungspolitik und hat nichts mit Wissenschaft und Follow the Science und sonst was zu tun. So. Und das ist auch bis heute so, dass viele dieser Maßnahmen auch im Nachhinein, gerade wenn es um Ausgangssperren, Alkoholverbote, dies, das geht, das ist alles bestenfalls gefühlt. Ja? Und da ist nicht so wirklich, ich habe mir auch x Studien dazu angeguckt, die sehr widersprüchlich sind und es ist überhaupt nicht so, dass man da auch im Nachhinein, da wo man es überhaupt erforscht hat, in Deutschland hat man noch nicht mal großartig den Versuch unternommen, wirklich flächendeckend Wirkung und Erfolg von Maßnahmen zu untersuchen, aber nichtsdestoweniger, da wo man das versucht hat, kann man das nicht klar nachweisen. Und das ist am Ende des Tages was sich dann auch, finde ich, Medien und andere ankreiden müssen, dass sie halt follow the science schön und gut, aber wenn die Science gar nicht da ist und wenn die auch 2 Jahre nach Pandemieausbruch nicht da ist oder 1,5 Jahre nicht da ist, dann muss man ordnungspolitische Maßnahmen genauso in Frage stellen wie alles andere. Und wie man jetzt ja sehen kann, zum Beispiel auch an aktuellen Urteilen, dass einige der Maßnahmen zum Beispiel in Bayern nicht verfassungskonform waren, wäre das halt auch früher besser gewesen. Und das kann man halt auch nur in die Zukunft projizieren und sagen, ihr müsst euch auch beim nächsten Mal fragen. Und da geht es dann auch genauso weiter, auch aktuell, auch an anderen Fragen. Da geht es ja auch ganz häufig um Sicherheitspolitik insgesamt, um Ordnungspolitik insgesamt. Und da gibt es ganz häufig so Momente, wo Dinge einfach dahin behauptet werden und dann machen irgendwie so alle mit und keiner fragt sich mehr so richtig.
Soweit der Journalist André Reisin. Mit ihm habe ich mich unterhalten über die Selbstkritik der Medien und die Ausgrenzung von Menschen, die nicht gegen Corona geimpft sind. Die katholische Kirche erlebt derzeit eine ihrer schwersten Krisen, ausgelöst durch diverse Missbrauchsskandale. Viele Gläubige wenden sich von der Kirche ab, andere sehen gerade darin eine Chance zum Neuanfang. Selbstkritisch arbeiten sie mit am synodalen Weg. Ein Gesprächsprozess, der von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken gefördert wird. Dabei geht es unter anderem um mehr Mitspracherecht der Gläubigen und darum, dass Frauen zu allen Diensten und Ämtern in der katholischen Kirche Zugang bekommen können. Carmen Gräf berichtet.
Thomas Söding kennt die katholische Kirche in- und auswendig. Er lehrt katholische Theologie an der Ruhr-Universität Bochum, ist Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und Vizepräsident des Synodalen Weges.
Die Selbstkritik ist überfällig, sie kommt eigentlich immer zu spät, aber ich bin doch sehr, sehr froh, dass wir jetzt nicht nur über Selbstkritik reden, sondern dass wir einfach auch Instrumente haben, um diese Selbstkritik jetzt wirksam werden zu lassen. Der synodale Weg gibt uns dazu eine Chance.
Erste Erfolge sieht Thomas Söding in der Reform des Arbeitsrechts der katholischen Kirche. Die passierte auf Druck des synodalen Weges, aber auch von Politik und Gesellschaft. Jetzt müssen Menschen, die in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben oder nach einer Scheidung wieder geheiratet haben, sich nicht länger verstecken oder befürchten, dass ihnen ihr Job gekündigt wird. Für Thomas Söding ist das erst der Anfang. Nun geht es darum, die Macht in der Kirche gerechter zu verteilen als bisher und den Frauen auch die Ämter zu erlauben, die bisher nur Männern vorbehalten sind, als Diakone, Priester, Bischöfe, Kardinäle und Papst. Aus Rom kommt heftiger Gegenwind. Zwei einflussreiche Kardinäle haben diese Forderungen des synodalen Weges vor kurzem scharf kritisiert.
Von der Kurie erwarte ich da am wenigsten, aber die Kurie ist jetzt nicht unfehlbar. Die römischen Reaktionen bestehen einfach auf dem, was bislang kirchliche Lehre gewesen ist. Und einfach zu sagen, so hat es die Kirche bislang gemacht, das reicht nicht.
Es brodelt ja schon recht lange in der katholischen Kirche,
meint Hans-Joachim Schulmann. Er ist seit vielen Jahren Mitglied im Gemeinderat von St. Annen in Lichterfelde-West. Inzwischen gebe es mehr Selbstkritik, sagt er. Es werde weniger von oben diktiert, man arbeite mehr miteinander.
Es ist also was in Bewegung. Das Problem ist sicherlich, wenn sowas an der Spitze oben passiert, das Vertrauen schwindet dann noch mehr in diese ganze Struktur, vor allen Dingen auch in dieses Amt.
Austreten aus der Kirche? Ja, sicher, das hat er sich auch schon überlegt.
Ich kann natürlich mit den Füßen jetzt abstimmen, aber wenn ich das tue, ändert sich da drin nichts. Also bleiben wir und versuchen von dieser Ebene her mehr und mehr uns noch einzumischen. Wir wollen also in diesen Dialog treten und nicht gleich mit der Keule, aber doch bestimmt, dass wir hier etwas mitändern müssen.
Auch Marlies Broers gehört zur Gemeinde und will weiter in der Kirche bleiben.
Ich möchte katholisch sein, ich möchte dieses Katholischsein auch leben und möchte das auch haben, weil es mir eigentlich auch Halt im Leben gibt. Und das ist für mich jetzt nicht das Entscheidende, ob der Papst will, dass ich katholisch bin, sondern ich möchte es sein. Und ich denke, das ist mir wichtig und nicht, was der Papst dazu sagt.
Maike Brokert, ebenfalls Gemeindemitglied, denkt dagegen über einen Austritt nach. Sie hat keine Hoffnung mehr, dass sich die Kirche von innen reformieren lässt.
Ich glaube, und das ist nichts, was ich mir wünsche, sondern der Eindruck drängt sich mir immer weiter auf, dass die Kirche als Institution tatsächlich zusammenbrechen muss, damit sie sich neu erschaffen kann.
Thomas Söding kann die Wut und den Frust der Gläubigen verstehen. Die Gräben sind tief zwischen der Kirchenspitze und der Basis.
Einen wirklichen Dialog stelle ich mir anders vor. Da muss man zunächst mal zuhören, Da muss man auch mal zur Selbstkritik in der Lage sein. Selbstkritik auf Seiten der Kurie war absolute Fehlanzeige. Nur wenn wir aus dieser Rechthaberei herauskommen, dann können wir wirklich Antworten auf die Fragen geben, mit denen die Menschen heute einfach umgehen und die sie von der Kirche, so wie sie gegenwärtig ist, nicht beantwortet finden.
Statt auf den Vatikan setzt er deshalb auf den synodalen Weg in Deutschland, aber auch in anderen Ländern.
Ja, ich bin optimistisch. Das ist jetzt schon ein Prozess. Es ist ein Prozess nicht ohne Rückschläge. Es ist ein Prozess nicht ohne Frustrationen. Ganz gewiss. Das habe ich nie anders erwartet. Aber jetzt hat sich schon sehr viel geändert in der katholischen Kirche. Allein dadurch, dass wir in diesen synodalen Prozess hineingegangen sind. Wir müssen aber jetzt im Moment zunächst mal uns mit diesen riesigen Baustellen befassen, damit wir auch nachweisen können, dass wir in der katholischen Kirche zur Selbstkritik fähig sind und dann über die Selbstkritik hinaus auch zu einem wirklich überzeugenden Zeugnis des Glaubens gelangen können.
Sagt Thomas Söding, Vizepräsident des Zentralrats der deutschen Katholiken. Carmen Gräf hat mit ihm gesprochen. Sie hören weiterhin Leben im RBB 24 Inforadio. Am Mikrofon Markus Latour. Heute mit dem Schwerpunkt Selbstkritik. Eben haben wir uns beschäftigt mit der Selbstkritik im Journalismus und in der katholischen Kirche. Und jetzt werfen wir einen Blick in die Vergangenheit. Selbstkritik war zu Zeiten des Massenmörders Stalin in der Sowjetunion vor allem ein Ritual. Führende Parteikader bezichtigten sich öffentlich selbst, Verräter an der revolutionären Idee zu sein. Die Selbstkritik wurde zur Selbsterniedrigung und letztlich zu einer Gehorsamsübung für das herrschende System. Die DDR entstand in einer Zeit, als der Stalinismus auf dem Zenit seiner Macht war. Da fragt man sich, wie prägte dieses totalitäre Denken aus Moskau den jungen Arbeiter- und Bauernstaat? Und welche Folgen hat das bis heute? Jörn Schottrumpf ist Historiker, Rosa-Luxemburg-Biograf und er beschäftigt sich in seiner Arbeit mit der Geschichte des Sozialismus. Ich habe ihn in unserem Interview zuerst gefragt, welche Rolle die stalinistischen Selbstkritikrituale in der DDR gespielt haben.
Naja, dieses Instrument Kritik und Selbstkritik ist in der DDR eigentlich nur in den, also zwischen 1948 mit der offiziellen Stalinisierung der SED, bis dahin hat es das nicht gegeben, zumindest zwischen 45 und 48 nicht. Und dann so bis zum 20. Parteitag, das war 56, also der Abrechnungsparteitag Khrushchevs mit Stalin, wo es die Geheimrede gab. Danach wurden die Methoden etwas subtiler. Man hatte ja von Anfang an eine eigene Parteipolizei, die nannte sich Kontrollkommission, die gab es auf der Kreisebene, auf der Bezirksebene und dann noch auf der zentralen Ebene. Und diese Einrichtungen, das waren hauptamtlich bezahlte Leiter, die wirkten dann immer auf die Partei und in die Partei hinein, wenn sich irgendwelche Positionen äußerten, die die Zentrale nicht wollte. Oder aber, wenn sich gerade die Parteilinie wieder mal änderte und die Genossen nicht schnell genug hinterherkam. Das war dann bis zum Ende und man wusste, wenn man zu dieser Kreisparteikontrollkommission bestellt wird, dann wird es ungemütlich. Und das war eine Ermittlungsbehörde, die gleichzeitig auch vollziehende Kraft hatte. Aber dieses Problem der Kritik und Selbstkritik spielte vor allem in Russland eine Rolle. Es ist ja erst 1927 auf dem 15. Parteitag der KPdSU eingeführt worden und war ein weiteres Mittel, die Partei so zuzurichten, dass man sie einsetzen konnte für Veränderungen, die die Führung anstrebte. Aber die Selbstkritik ist in den 50er Jahren vor allem von Intellektuellen zum Teil sehr extensiv betrieben worden, mehr in der Sowjetunion als in Deutschland. Und das Moment der Kritik, das verschwindet dann nach 1956 ganz aus der Partei. Außer man hat die Partei allerdings auch unterdessen schon so dressiert, dass man eben mit ein paar hundert Ausschlüssen im Jahr den ganzen Laden zusammenhalten kann. Also das Hauptmoment, die Hauptwaffe ist dann, dass man mit Parteistrafen arbeitet und wenn die Parteistrafen, die waren in zwei oder drei Kategorien hierarchisiert. Dann kam der Ausschluss und damit hatte man wieder die Einheit und Reinheit der Partei. Also wie gesagt, es ist mehr eine Periode mit Kritik und Selbstkritik und spielt mehr bei den Russen eine Rolle als in Deutschland.
Das heißt also, in der DDR hatte man dann auch diese Nachwehen nicht mehr so wirklich gespürt von diesem stalinistischen Geist, den Sie gerade gespürt haben. Oder denken Sie schon, dass man auch in den 60er, 70er Jahren, dass man auch weiterhin ja diese Mechanismen, die halt diese kommunistische Partei in Russland dann auch ausgezeichnet hat, hat man das auch hier gesehen aus Ihrer Sicht? Nee. Oder war das was ganz anderes hier auch in Deutschland?
Nee, das war nichts anderes. Also die Kontrolle, also alles das, was unter Lenin ja im Wesentlichen konstituiert wird. Also die Partei und die Selbstkritik und Kritik, die kommen unter Stalin 1927. Aber sozusagen der Zentralismus, die Abschaffung der Opposition, die Herstellung einer Partei als Instrument einer Führung, das ist alles Lenin und das bleibt bis zum Ende. Und diese SED ist ja nie rebellisch geworden. Es wird ja erst im Herbst 1989, als die Massen auf den Straßen sind, fängt dann auch an, diese Partei in sich zu zerfallen. Aber das ist alles erst bis im Herbst 89. Und wir haben stalinistische Strukturen ab der zweiten Hälfte der 20er Jahre, erst in der Sowjetunion und dann im gesamten Ostblock, mit sicher sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Es hat keine Schauprozesse zum Beispiel in der DDR gegeben, wie in Bulgarien oder wie in Ungarn oder in der Tschechoslowakei. Es hat keine Todesurteile gegenüber konkurrierenden Politikern wie in anderen Ostblockstaaten gegeben. Daran ist allerdings im Wesentlichen der 17. Juni schuld. Es waren genau solche Prozesse auch in der DDR vorbereitet, nur danach wagte man es nicht mehr.
Wenn man heute auf Gesellschaften blickt, die halt diese Sozialismus-Erfahrung gemacht haben und sich anschaut, was sind denn die Auswirkungen dieser Art überhaupt über Politik zu diskutieren? Also das war ja doch sehr, sehr reglementiert und man konnte nur innerhalb von bestimmten abgesteckten Bereichen konnte man Kritik äußern, Öffentlichkeit herstellen. Sonst musste man sich unterordnen. Glauben Sie denn, dass dieser Modus eigentlich bis heute auch noch Nachwirkung zeigt, in eben den neuen Bundesländern zum Beispiel, aber auch in den ehemaligen Ostblockstaaten?
Ja, es war ein bisschen anders. Also die Leute haben sich eingerichtet. Man wusste, wenn es politisch wird, wird es unbequem. Man hat eine sehr entpolitisierte Gesellschaft durch diese Art von Unterdrückungspolitik geschaffen. Die Leute haben sich einfach nicht auseinandergesetzt, sondern haben aus ihrer Nische heraus versucht, ein Leben zu führen, das für sie erträglich war. Solange man sie in Ruhe gelassen hat und solange es einigermaßen ging, was dann in der zweiten Hälfte der 80er Jahre nicht mehr der Fall war, sind die Leute eher still gewesen. Sie waren nicht unbedingt verängstigt. Das wäre jetzt übertrieben. Aber wir haben eine starke Entpolitisierung, die sich sehr schnell in bestimmten Situationen dann mit allen möglichen Ideologien aufladen kann, weil politisch Unerfahrene kann man natürlich viel eher zu Demonstrationen, zu irgendwelchen Handlungen bringen, als Leute, die reflektiert über ihr Leben lang politisch gedacht und politisch gehandelt haben. Und das ist, glaube ich, ein wesentliches Problem, wenn wir uns heute Deutschland, Ost und Deutschland, West angucken. Also da gibt es auf jeden Fall die Spaltung noch. Also der Osten ist in der Breite nach wie vor weniger politisiert als der Westen.
Wie ist das denn eigentlich mit denjenigen, die halt dieses System politisch geführt haben, aber auch mitgetragen haben nach 89? Man hat ja da von Seiten zumindest der SED-Funktionäre wenig bis gar keine Reue gehört. Das ist nicht so besonders überraschend, wenn man sich mal auf Gesellschaften in anderen Ländern anguckt und wie die mit den Nachwehen dieser autoritären Systeme, egal ob sie jetzt faschistisch oder kommunistisch waren, umgegangen sind. Wie erklären Sie sich das, dass da irgendwie so wenig Selbstkritik auch da war letzten Endes? War es eigentlich nur ein Schutzmechanismus oder?
Ja, es wurde ein Trick angewendet. Im Dezember 89, Januar 1990. Die Partei nahm sich selbst aus der Schusslinie, indem sie die Stasi zum Abschuss freigab. Und wir haben die ganzen 90er Jahre wird über die Stasi diskutiert und wer nicht unterschrieben hatte und die Parteifunktionäre hatten in der Regel ein Verbot mit der Stasi Stasi zu kooperieren, jedenfalls nicht sozusagen im Auftrag der Stasi unterwegs zu sein. Dadurch hat die Stasi eigentlich das abgefangen und abbekommen, was eigentlich der SED-Apparat verursacht hat, weil jeder Stasi-Bezirksbehörde unterstand dem jeweiligen Bezirkschef. Das ist aber nie thematisiert worden. Und das hat die Partei sehr geschickt hinbekommen.
Soweit der Historiker Jörn Schüttrumpf. Mit ihm habe ich gesprochen über Selbstkritikrituale im Stalinismus und in der DDR.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.